Es ist Donnerstag, der 8. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Herr Mölling, es wirkt dieser Tage, als wolle der amerikanische Präsident dem Rest der Welt sozusagen keine Zeit zum Luft holen lassen. Am Wochenende hat Donald Trump Kommandotruppen nach Venezuela geschickt und den dortigen Diktator Nicolas Maduro entführen lassen. Die neue Woche begann dann mit Drohungen von Trump, die Insel Grönland, die zu Dänemark gehört, den USA anzuschließen. Währenddessen verlegen die USA Tag für Tag mit großen Transportmaschinen Material in die Region am Persischen Golf, wo Irans Regime sich fast seit zwei Wochen wachsenden Protesten gegenüber sieht. Und dann haben US-Spezialkräfte gestern Nachmittag auch noch im Nordatlantik einen Tanker gekapert, der unter russischer Flagge fuhr und Berichten zufolge sogar eine Eskorte durch ein russisches Atom-U-Boot hatte. Bisschen viel für eine Woche, könnte man sagen. Und die Woche ist ja gerade mal gut halb rum. Die Ukraine-Verhandlungen in Paris erscheinen in all dem Chaos fast wie eine Fußnote. Die gab es ja auch noch. Wir wollen trotzdem versuchen, mit Ihrer Hilfe die Dinge ein bisschen zu sortieren. Bevor wir das tun, wollte ich Sie aber noch ansprechen auf die Frage eines Hörers. Erich Janoschek aus Kaiserslautern hat mir eine Mail geschrieben. Der hat sich offenbar unsere Folge zum Jahreswechsel angehört, die ja auch auf einer Doppelseite im gedruckten Stern erschienen ist. Und er schreibt in einer Mail, dass er vor allen Dingen einen Satz von Ihnen bemerkenswert gefunden hat, der da lautete, sinngemäß, wenn es also gelingt, durch europäische Unterstützung die Ukraine in die Lage zu versetzen, erfolgreich Offensiven zu führen, ... in 2026. Herr Janoschek schreibt, da musste er ein bisschen drüber lächeln. Eine erfolgreiche Offensive, schreibt er, kann nicht gelingen, nachdem gerade Deutschland und sein Bundeskanzler die absolut wichtigste Waffe, den Taurus, gnadenlos zurückhält, die schon seit Jahren von der Ukraine vergeblich erbettelt wird. Was würden Sie da antworten, Herr Mölling? Hat der Gipfel in Paris und die Zusicherungen der Europäer, die da diese Woche neu kamen, eine Relevanz in die Richtung?
Nee, in die Richtung hat es nicht. Und ich glaube, das ist eine super Frage, weil erst nochmal vielleicht die Gelegenheit gibt, sozusagen in den Maschinenraum des Militärischen runterzusteigen. Ich habe jetzt die Einzelheiten dessen, was ich da gesagt habe, nicht mehr vor Augen. Aber das, worum es im Kern geht, dass die Ukrainer ebenso wie die Russen zurzeit eben keine Offensiven führen können, weil sie es nicht schaffen, Truppen zusammenzusammeln. Und dadurch in der Lage sind, nicht nur Land zu erobern, sondern es auch zu halten. Über die Gründe haben wir schon öfter gesprochen. Das hat was mit den Drohnen zu tun, mit ein paar anderen Geschichten. Jetzt ist der Taurus nicht eine völlig andere Nummer, aber der Taurus ist eben immer noch keine Wunderwaffe. Er wäre sicherlich ein hilfreiches Instrument, so wie das andere langreichweitige Raketen oder Lenkflugkörper auch wären oder Cruise Missiles, je nachdem, wie man es nennt. Das wären die Tomahawks oder das, was die Franzosen und die Briten geliefert haben. Die könnten ungefähr das Gleiche, nämlich entweder Truppenansammlungen beziehungsweise gepanzerte Stellungen, geschützte Stellungen angreifen. Das alles ist letztendlich Teil eines ganzen Mosaiks. Der wesentliche Teil, der aber zurzeit, wenn man jetzt nur auf die taktische Ebene, da wo Soldat gegen Soldat kämpft, diese 10 Kilometer oder wie man auch immer das nennen will, Frontlinie oder Frontbereich, da ist es zurzeit eben nicht möglich. Deswegen widerspricht sich das nicht. Also da kriegen die Ukrainer, aber auch die Russen eben keine richtigen Offensiven zustande. Da würden solche Waffen wie Taurus nicht unbedingt in diesem Gefecht einen großen Unterschied machen, sondern sehr viel weiter hinten im Hinterland. Aber das Hinterland hat dann natürlich Rückwirkungen auf das, was vorne an der Front passiert. Entweder sie können die Truppen nicht mehr kommandieren oder sie haben Probleme mit der Logistik. Von daher hängt das schon miteinander zusammen. Es ist sozusagen eine notwendige Bedingung, also der Taurus vielleicht eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende Bedingung, um erfolgreich Offensiven durchzuführen. Dafür müssen sie auf der Seite Infanterie, gepanzerte Kräfte oder sozusagen Landstreitkräfte eine andere Entwicklung haben, die Ukraine zurzeit nicht hinkriegt.
Vielen Dank für die Einordnung. Ich glaube, das war ganz wichtig, weil dieses Wort Taurus, das kommt ja auch immer wieder und schwirrt bei vielen in den Köpfen rum. Deswegen gut, das nochmal eingeordnet zu kriegen von Ihnen. Nun aber zu dem gestern von den USA aufgebrachten Tanker. Marinera heißt das Schiff, aber da geht's schon los. So heißt es noch nicht lange. Als es vergangenen August im Iran abgelegt ist, hieß das Schiff noch Bella 1. Ende des Jahres ist diese Bella 1, inzwischen Marinera, dann in der Karibik aufgetaucht mit Kurs Venezuela. Am 21. Dezember haben US-Kräfte schon mal versucht, das Schiff zu entern. Doch diese Operation ist damals misslungen. Dann hat die Crew hart beigedreht und ist Richtung Atlantik weggefahren und hat unterwegs an irgendeinem Punkt sich eine russische Flagge offenbar sozusagen auf den Rumpf drauf gepinselt. Vorher fuhr das Schiff unter der Flagge von Guyana. Und die US-Küstenwache hat dann die Verfolgung aufgenommen. Und Moskau hat sich sogar dazu geäußert, noch bevor das Schiff jetzt gekapert wurde, und hat sinngemäß gesagt, ja, man verstehe gar nicht, was die USA denn von diesem russischen Schiff wollten, zumal der Tanker offenbar ohne Ladung fährt, weil das, was er tun sollte, nämlich in Venezuela Öl abholen wegen der US-Blockade dort, offenbar gar nicht mehr passiert ist. Was für einen Reim machen Sie sich auf diese merkwürdige Geschichte, Herr Melling?
Liebe Hörerinnen und Hörer, gleich geht's weiter mit der aktuellen Folge von Die Lage international. Als aufmerksame Podcast-Hörer wissen Sie, dass Podcasts mit Werbung unterstützt und finanziert werden. So auch unsere Lage international heute. Der Werbepartner ist Wechselpilot. Wechselpilot ist eine Webseite, die Ihnen hilft, im Dickicht der Energietarife den Überblick zu behalten. Und es passt ja ganz gut zu dem, was wir hier oft im Podcast besprechen. In die Lage international versuchen wir, Ihnen einen Überblick über die oft unübersichtliche weltpolitische Lage zu geben. Und Wechselpilot steht für den Überblick bei Ihrer Strom- und Gasversorgung. Was die Weltlage für einen selbst bedeutet, das kann ja jeder und jede selbst gerade besonders dann gut nachvollziehen, wenn wieder die Monats- oder Jahresrechnung des Energieversorgers im Postfach ist. Wechselpilot sorgt dafür, dass man immer im besten Energietarif ist. Das Prinzip ist dabei ganz einfach: den Tarifrechner ausfüllen und Wechselpilot schlägt dann für Ihren Wohnort drei günstigere Tarife vor. Den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Und dann entscheiden Sie, ob und was Sie davon nehmen wollen. Wechselpilot übernimmt automatisch alles Weitere, auch die Kommunikation mit Ihrem alten und dem neuen Energieanbieter, wenn Sie sich für einen Wechsel entschieden haben. Der Clou dabei, das tut Wechselpilot nicht nur einmal, sondern jedes Jahr. Rechtzeitig bevor Ihr alter Vertrag ausläuft, schlägt Wechselpilot Ihnen wieder drei bessere Tarife vor. Damit sind Sie mit Ihrem Energietarif nicht nur einmal, sondern dauerhaft günstig unterwegs. Von dem, was Sie durch Wechselpilot sparen, geben Sie als Servicegebühr 20% ab. So finanziert sich der Service und bleibt unabhängig. Für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gibt es auch einen besonderen Vorteil. Mit dem Code LAGE bekommen Sie bei Ihrem ersten Wechsel 20 Euro Cashback. Gehen Sie dazu einfach auf die Internetseite www.wechselpilot.com/, die Lage international. Nochmal www.wechselpilot.com/, die Lage international. So, und nun geht's weiter mit der aktuellen Folge.
Ja, ich glaube, da in der Geschichte fällt unheimlich viel zusammen, wie auch bei den anderen Beispielen, die Sie von am Anfang schon genannt haben. Also erstens, die erste Beobachtung ist ja so eine Art, wie soll man sagen, also diejenigen, die ein bisschen älter sind, so wie ich, können sich noch an den James-Bond-Film erinnern, wo James Bond in der Lage war, das Kennzeichen seines Fahrzeuges sozusagen auf Knopfdruck ständig zu ändern. Und er versuchte damit ja auch sozusagen seine Verfolger zu verwirren. Das Interessante ist eben, dass die Amerikaner sich jetzt nicht mehr verwirren lassen und sagen, es ist uns eigentlich völlig egal, welche Flagge du trägst. Wir wissen genau, wer du bist. Und die Russen, die russische Besatzung hat offensichtlich gehofft, dass die Amerikaner sich weiterhin an das Seerecht halten. Das haben sie nicht gemacht. Das heißt, diese gesamte russische Idee, die man auf Englisch Lawfare nennt, also das Nutzen von geltendem Recht in den Staaten meines Gegners, um ihn sozusagen zu schwächen, weil ich die Schlupflöcher nutze, da haben die Amerikaner jetzt den Mittelfinger gehoben und haben gesagt, sorry, ist für uns jetzt eigentlich ziemlich egal, wir nehmen dieses Schiff jetzt hops. Und das ist gleichzeitig ein Ausdruck für die Ambivalenz dessen, was die Amerikaner gerade insgesamt machen. Und man kann das noch nicht so richtig deuten, ob das, oder es gibt, man muss es gar nicht als ein Oder deuten. Es ist ein interessanter neuralgischer Vorgang, weil er sowohl Richtung Venezuela kommuniziert, wir versuchen eure Ölflüsse unter Kontrolle zu halten. Dazu gibt es ja auch eine Kommunikation des amerikanischen Präsidenten, der sagt, dass quasi, also wenn man es vereinfacht darstellen will, dass er ab sofort kontrolliert, was mit dem venezolanischen Öl passiert.
Und auf unabsehbare Zeit, ne? Also das ist ja eine ziemliche
Ansage. Genau, und das sozusagen für immer erstmal sozusagen, also ich glaube, Donald Trump denkt nie klein, der denkt sozusagen, er hat das Öl jetzt für immer. Ich glaube, er hat auch geschrieben, dass er das jetzt kontrollieren würde. Also er, der amerikanische Präsident, was eigentlich heißt, er Donald Trump. Und ich glaube, er sieht dabei auch seine eigene Tasche aufgehen und das Geld da reinfließen. Aber das ist jetzt nur meine Unterstellung in dem Zusammenhang. Das ist ein Zeichen in die Richtung. Es ist ein Zeichen in Richtung der Russen, aber auch aller anderen, dass dieses Verstecken und auch das Versteckspielen, dass der nach bestimmten Regeln funktioniert. Also daran können sich auch alle erinnern, als wir Kinder waren, Verstecken hat eine bestimmte Regelung. Es gibt bestimmte Sachen, die kann man machen, die kann man nicht machen. Also zu einem Augen verschließen und bis 10 zählen. Da haben die Amerikaner jetzt gesagt, nee, wir machen hier die Augen nicht mehr zu, wir zählen auch nicht mehr bis 10, wir sehen euch ja schon. Ihr seid da. Und damit verändern sie die Spielregeln im Grunde genommen. Ob das Spiel immer noch Verstecken ist, weiß man nicht. Aber die Amerikaner sagen, nee, warum sollten wir uns jetzt an diese Regeln halten? Die haben ja nur Nachteile für uns. Und was dazu auch dann wieder kommt, ist genauso wie bei Venezuela, dass man hier im Grunde genommen seine Machtmittel, vor allen Dingen dann das Militärische, sehr bewusst und sehr offensichtlich einsetzt, demonstrativ einsetzt und im Grunde genommen so ein großer, wie soll man sagen, so ein Schocker auf dem Schulhof im Grunde genommen ist, ne? Der dicke muskulöse Typ, den keiner alleine irgendwie knacken kann. Und im Windschatten dessen ist jetzt natürlich eigentlich die Frage, wenn wir auf dem Schulhof rumgucken, was die Russen machen, das sehen wir gerade, aber was machen die Chinesen eigentlich jetzt gerade in dem Zusammenhang? Das ist eigentlich der andere Schocker, der gerade irgendwo sich in der Ecke rumdrückt und wir sehen es zumindest nicht genau, was er macht.
Nochmal zum Verhältnis Trump-Putin zurück. Das changiert ja in allen möglichen Richtungen seit Monaten. Und zumindest aus europäischer Sicht hatte man immer das Gefühl, der amerikanische Präsident ist dem Putin näher und geht auf dessen Sichtweise und Argumente mehr ein, als einem irgendwie lieb sein kann. Jetzt war ja der gestürzte Diktator in Venezuela, Maduro, ein enger Verbündeter Moskaus. Venezuela hat auch milliardenschwere Schulden in Russland. Trotzdem kam von Putin und seinen Leuten an der US-Militäraktion gegen das Regime in Caracas letztes Wochenende kaum Kritik. Und umgekehrt wiederum, Donald Trump hat für seine Verhältnisse in den letzten Tagen bemerkenswert kritisch gegenüber Russland gesprochen. Er hat auf Fox News am Wochenende die Performance der russischen Armee in der Ukraine primitiv genannt und ins Lächerliche gezogen. Und nun also diese Aktion auf hoher See gegen ein Schiff, von dem die Russen sagen, das ist unseres. Haben Sie den Eindruck, da dreht auch gerade was in diesem Verhältnis Trump-Putin?
Naja, das dreht sich ja immer wieder. Ich glaube, das, was wir zusätzlich sehen können hier ist, dass die Amerikaner sowohl mit Blick auf die Geschichte Venezuela, Grönland kommen wir gleich auch noch drauf, dass die Trump-Administration, vielleicht sogar Trump selber, sehr bewusst dieses Bullying, dieses Übertreiben, dieses Hochjatzen der Aufmerksamkeit bewusst nutzen, um die anderen unter Druck zu setzen. Ja, das passiert jetzt hier mit Putin genauso und genauso wie die Europäer oder viele Europäer zögerlich, vorsichtig gewesen sind mit Blick auf die Kritik an die Amerikaner, weil sie, glaube ich, die Abwägung getroffen haben, was ist wichtiger, Venezuela oder aber die Ukraine, geht es Putin genauso. Putin musste genauso sagen, okay, ich habe für Venezuela auch gar nicht die Mittel, um da irgendwas zu machen. Aber die Ukraine ist für mich viel wichtiger. Da habe ich ein paar erklärte Ziele, die muss ich zu Hause liefern. Und das Gleiche gilt für die Europäer auch. Das heißt also, der Typ auf dem Schulhof, der hat schon ziemlich viel Einfluss zurzeit. Keiner will es sich mit ihm verscherzen, weil es andere Ziele gibt, die wichtiger sind. Also weder der Öltanker noch Venezuela sind so wichtig für irgendjemand anders auf dem Schulhof gewesen, dass er oder die Gruppe wagt, sich mit den Amerikanern hier im Grunde genommen anzulegen. Und das ist natürlich ein Sieg für Trump, dass seine Bullying-Politik, dass die immer mehr und mehr funktioniert.
Interessant ist ja in diesem Zusammenhang auch diese Geschichte von 2019, die jetzt wieder hochkommt, wo die damalige, also die Trump-Russland-Beraterin aus seiner ersten Amtszeit, Fiona Hill, bei einer Befragung vorm Kongress zu Protokoll gegeben hat, dass es ein Angebot damals von Russland gab, in der ersten Amtszeit Trumps, sozusagen, wir holen uns die Ukraine, ihr holt euch Venezuela, auf das sich damals die Amerikaner nicht eingelassen haben, aber das so, das kommt einem da in den Sinn. Der Ort, wo das Schiff aufgebracht wurde, lag so ungefähr auf halbem Weg zwischen Schottland und Island, liegt ja in einer Region, die diese Woche ohnehin schon stark in den Fokus gerückt war. Nordatlantik, Arktis. Trump hat ja seine Drohung gegenüber Dänemark erneuert. Die USA müssten sich Grönland eineignen, und zwar im Sinn der eigenen und der europäischen Sicherheit, sagt er, müsste Amerika das tun. Herr Mölling, wenn wir diesen krassen Umgang unter NATO-Alliierten mal für einen Moment beiseite lassen, könnten Sie mal grob umreißen, worin die strategische Bedeutung dieser unwirtlichen Gegend liegt? Denn die ist ja offenbar unbestritten. Das hat dann wahrscheinlich wieder mit Russland zu tun, vielleicht auch mit China.
Liebe Hörerinnen und Hörer, gleich geht's weiter mit der aktuellen Folge von Die Lage international. Als aufmerksame Podcast-Hörer wissen Sie, dass Podcasts mit Werbung unterstützt und finanziert werden. So auch unsere Lage international heute. Der Werbepartner ist Wechselpilot. Wechselpilot ist eine Webseite, die Ihnen hilft, im Dickicht der Energietarife den Überblick zu behalten. Und es passt ja ganz gut zu dem, was wir hier oft im Podcast besprechen. In Die Lage international versuchen wir, Ihnen einen Überblick über die oft unübersichtliche weltpolitische Lage zu geben. Und Wechselpilot steht für den Überblick bei Ihrer Strom- und Gasversorgung. Was die Weltlage für einen selbst bedeutet, das kann ja jeder und jede selbst gerade besonders dann gut nachvollziehen, wenn wieder die Monats- oder Jahresrechnung des Energieversorgers im Postfach ist. Wechselpilot sorgt dafür, dass man immer im besten Energietarif ist. Das Prinzip ist dabei ganz einfach: den Tarifrechner ausfüllen und Wechselpilot schlägt dann für Ihren Wohnort drei günstigere Tarife vor. Den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Und dann entscheiden Sie, ob und was Sie davon nehmen wollen. Wechselpilot übernimmt automatisch alles Weitere, auch die Kommunikation mit Ihrem alten und dem neuen Energieanbieter, wenn Sie sich für einen Wechsel entschieden haben. Der Clou dabei, das tut Wechselpilot nicht nur einmal, sondern jedes Jahr. Rechtzeitig bevor Ihr alter Vertrag ausläuft, schlägt Wechselpilot Ihnen wieder drei bessere Tarife vor. Damit sind Sie mit Ihrem Energietarif nicht nur einmal, sondern dauerhaft günstig unterwegs. Von dem, was Sie durch Wechselpilot sparen, geben Sie als Servicegebühr 20% ab. So finanziert sich der Service und bleibt unabhängig. Für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gibt es auch einen besonderen Vorteil. Mit dem Code LAGE bekommen Sie bei Ihrem ersten Wechsel 20 Euro Cashback. Gehen Sie dazu einfach auf die Internetseite www.wechselpilot.com/, die Lage international. Nochmal www.wechselpilot.com/, die Lage international. So, und nun geht's weiter mit der aktuellen Folge.
Ja, genau, das hat es. Also es gibt mehrere Aspekte, warum Grönland so wichtig ist. Und das Beste ist, man nimmt sich mal einen Atlas und sucht die Seite, die man ganz selten aufgeschlagen hat, nämlich da, wo sozusagen der Blick auf die Erdkugel von oben drauf ist. Dann sieht man, dass Grönland an einem sehr wichtigen Punkt liegt, nämlich quasi vor den USA und Kanada. Und die kürzeste Passage zwischen Russland und Nordamerika führt halt übers Nordpolarmeer. Früher war das ständig zugefroren und aufgrund des Klimawandels, den es ja laut Donald Trump nicht gibt, wird diese Passage, die Nordmeerpassage, immer länger befahrbar. Es gibt schon Berechnungen, wann die irgendwann ganzjährig befahrbar ist. Das heißt, das ist auf der einen Seite ein Versorgungsweg, sowohl für Ölschiffe als auch für Marineschiffe. Das ist das eine. Das andere ist, dass Grönland ein wichtiger Stützpunkt ist für die Frühwarnsysteme der amerikanischen Radars. Das heißt aber auch, Grönland wird zurzeit schon von den Amerikanern genutzt, ist früher noch viel intensiver genutzt worden. Das hat dann irgendwann, wenn man gesagt hat, wir haben jetzt Frieden mit den Russen, hat man das zurückgefahren. Aber insgesamt ist die Arktikregion für die Amerikaner schon lange wichtig gewesen, genauso wie für die Russen und für die Kanadier sowieso, die ja da sozusagen, ich sag mal, die Hausmacht sind aus der NATO-Perspektive. Und jetzt auf einmal dreht sich das über diese diese Sensation, dreht sich tatsächlich das erste Mal auch der Kontinent Europa um und guckt nach Norden und sieht tatsächlich die Bedeutung, die Grönland hat, neben der Frage, was da noch an Rohstoffen zu holen ist. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Mein letzter Stand war, ja, da gibt es schon Rohstoffe, also seltene Erden und so. Die sind aber so tief unter der Eisschicht, dass man Jahre braucht, um die abzubauen. Jetzt kann es natürlich sein, dass der amerikanische Präsident sagt, er hat den langen Atem oder irgendwas anderes oder er denkt gar nicht drüber nach. Aber aus meiner Sicht, das Wichtige ist, dass erstmal das Argument der Amerikaner, dass das sicherheitspolitisch für sie und für Europa wichtig ist, das stimmt. Das ist wahr. Ich glaube, wir haben einen absoluten Dissens bei den Instrumenten und bei der Art und Weise, wie die Amerikaner versuchen, ihre Sicherheit und vielleicht auch im Geleitzug dessen unsere Sicherheit dann sicherzustellen. Und wir haben ein Fragezeichen, ob es tatsächlich um unsere Sicherheit geht dabei.
Zum Schluss, Hemmerling, würde ich gerne nochmal einen Schwenk Richtung Nahe Osten machen. Die USA verlegen seit Tagen mit großen Transportflugzeugen Gerät in die Golfregion. Donald Trump hat dem Regime in Teheran ja schon vor Tagen gedroht und die Drohung auch erneuert. Für wie gefährlich halten Sie die Lage dort? Die Drohung eines erneuten israelischen Militärschlags steht ja auch ziemlich deutlich weiter im Raum. Nützt da die Venezuela-Schablone bei der Bewertung oder führt sie eher in die Irre?
Nee, ich glaube, dass sie in diesem Zusammenhang nicht hilft. Ich glaube, man muss, also erstens, Sie haben das eben schon gesagt, sozusagen für den Spot oder für die Krisenregion Iran gibt's wie bei den anderen Sachen auch eine eigene Dynamik. Und für diesen Einzelstrang hat schon länger ein Risiko sozusagen bestanden, wie Sie gesagt haben, dass die Israelis einen zweiten Schlag machen werden. Und das werden sie nicht machen ohne die amerikanische Zustimmung oder vielleicht sogar Unterstützung. Und das, was wir jetzt gerade sehen, ist, dass mindestens eine Drohkulisse aufgebaut wird und parallel dazu passiert oder in Abstimmung oder wie auch immer man das sagen will, zu den Protesten im Iran selber, die zwar nicht extrem groß sind, aber zumindest nicht aufhören. Es gibt schon Meldungen darüber, dass der iranische Führer Pläne hat, nach Moskau zu entkommen. Da ist es wahrscheinlich wiederum interessant, dass für ihn wahrscheinlich die Venezuela-Schablone hilft, weil Maduro es gar nicht mehr schaffen konnte, nach Moskau zu kommen. Das heißt, besser früher als später. Also es könnte sein, dass irgendwann der letzte Flieger schon weg ist und sie halt in ihrem Schlafzimmer dann in die Augen amerikanischer Spezialkräfte gucken. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen doof oder was noch schlimmer sein könnte, in die Augen des Mossads. Das ist natürlich im Sinne Teherans dann vielleicht noch ein bisschen doofer, was dann passieren kann. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir diese Punkte, die wir jetzt heute gehabt haben und auch die jetzt in der letzten Woche schon passiert sind, auch in Verbindung bringen mit dem, was wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch passieren wird, nämlich möglicherweise eine Form eines Angriffs auf den Iran. Und alles das führt uns ja letztendlich immer wieder in die USA. Also wir sehen, dass die USA im Grunde genommen, so würde ich es zurzeit beschreiben, mit dem Jahreswechsel, was jetzt nicht stimmt, aber es ist zumindest eine schöne Schablone, also ab dem 1.1. gesagt haben, okay, wir setzen uns im Grunde genommen an die Spitze der neuen Weltordnung und wir gestalten die jetzt wieder. Mit neuen Regeln. Die Regeln sind unsere Regeln. Und die Regeln sind einfach sozusagen das Recht des Stärkeren. Ne? Stärke des Rechts ist das, was die Europäer noch irgendwie machen. Und die Russen, die glauben, dass das Seerechtsabkommen für sie noch gelten würde, da lachen natürlich dann mittlerweile die Amerikaner, glaube ich, drüber. Also das heißt, das Recht des Stärkeren, neue Spielregeln, unsere Spielregeln. Und das andere ist, für uns bedeutet das eine große Ambiguität, die daraus kommt, weil natürlich das, was die Amerikaner machen, im Ergebnis Teile von gut ist. Also im Sinne von Maduro ist weg, russische Schattenflotte wird hochgenommen, alles Sachen, wo wir sagen müssen, naja, ist jetzt vom Ziel her nicht so wahnsinnig gegen das, was wir eigentlich als Interesse in Europa haben. Nur die Instrumente sind falsch, ne? Oder sind nicht, finden wir nicht gut. Und das andere Element ist Geschwindigkeit. Wir sehen eine Parallelität dieser Entwicklung, ne? Alles im Grunde genommen innerhalb von, naja, einer guten Woche. Ne? Wenn wir jetzt mal den Iran noch mit dazu nehmen, mal annehmen, das beginnt jetzt sozusagen am Freitag oder am Samstag, ne? Krisen fangen eigentlich immer freitags um 14 Uhr an, wenn alle nach Hause gehen, dann deutet das darauf hin, dass die Amerikaner gerade ganz viel parallel machen und damit auch versuchen, an den unterschiedlichen Krisenherden durch das Element der Überraschung und der Geschwindigkeit in der Lage zu sein, ihre Fakten zu schaffen und damit im Grunde genommen sich in den Vorteil zu bringen. Ich glaube, das sind so die Sachen. Plus das Amerikanische ist vielleicht der dritte Faktor, dieses Bullying, dieses Leute tierisch in Angst zu versetzen. Ich glaube, das ist wirklich, also der Angstbegriff ist, glaube ich, total wichtig, weil wenn Sie die dänische Reaktion, auch die der anderen sehen, auf das, was Trump gemacht hat, und das, was Trump jetzt auch mit der venezolanischen Übergangsregierung macht, dann ist das ja ständig mit der geladenen Pistole rumfuchteln und im Zweifelsfalle sagen, ich schieße dann halt auch mal, ne? Dann ist es sowohl die Spezialeinheiten in Caracas als auch die Spezialeinheiten auf dem russischen Tanker oder dem, wem auch immer dieser Tanker jetzt gehört, ne? Das ist eigentlich gar nicht mehr wichtig. Und das ist schon krass, ne? Dieses, ich tue es, weil ich es kann und ihr kommt gar nicht hinterher. Das ist zurzeit wirklich das ein interessantes, vielleicht auch bestimmendes Element für die nächsten Wochen.
Total gut, wie Sie da sozusagen die verschiedenen Punkte, die ja erstmal so isoliert voneinander scheinen, jetzt einmal verbunden haben und auch den Zusammenhang aufgezeigt haben. Ich muss immer denken, Shock and Awe, oder als ich Ihnen zuhörte, Shock and Awe, das galt dann früher, kennen wir aus dem Irakkrieg, den Begriff 2003. Da galt genau. Galt das für ein Land. Jetzt gilt das irgendwie global auf einmal und man fragt sich, was kommt eigentlich als nächstes noch? Die US-Regierung hat ja auch angekündigt, dass es nächste Woche weitergehen soll mit dem Gaza Peace Board. Da können wir auch gespannt sein, was da wohl rauskommt. Für heute sind wir mit der Zeit am Ende. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen.
Das war die Lage international. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ähnlich wie der Hörer, über dessen Frage wir zu Beginn sprachen, noch was von uns wissen wollen, wenn Sie Hinweise, sonst Anregungen haben, schreiben Sie mir gerne eine Mail an steffen.gassel@stern.de. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Donnerstag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gerne Podcasts hören, dann mit meiner Kollegin Miriam Holstein und Herrn Mölling. Klammer auf, es sei denn, es passiert am Wochenende wieder was Tolles, dann müssen wir sehen, ob wir wieder eine Sonderfolge auflegen. Für heute herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis bald.
Bis bald.